Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bund, Länder und Kommunen können dank der guten Konjunktur mit zusätzlichen Einnahmen rechnen. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis Steuerschätzung in seiner neuen Prognose. Er erwartet bis 2012 ein Plus bei den Steuereinnahmen von 61 Milliarden Euro. Damit ist die Debatte über Steuersenkungen neu entfacht. Bundeskanzlerin Merkel betonte aber, dass es angesichts der hohen Schulden keinen Spielraum dafür gebe.
In den Finanzämtern wird nach 3 mageren Jahren wieder ein deutliches Plus bei den Steuereinnahmen erwartet. Die Konjunktur brummt und deshalb klingeln bis 2012 auch mehr Euros in den Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden. Vorausgesetzt, der Aufschwung setzt sich fort.
Wir sind auf einem guten Weg, die schwerste Krise in der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Nachkriegszeit als Folge des Zusammenbruchs des internationalen Finanz- und Bankensektors im Jahre 2008 gut zu überwinden.
Schäuble will das zusätzliche Geld zum Schuldenabbau einsetzen. So geht momentan der Haushaltsentwurf für 2011 noch von einer Rekordneuverschuldung von 57,5 Milliarden Euro aus. Durch die geschätzten Mehreinnahmen des Bundes von 8,1 Milliarden könnten die geplanten neuen Schulden im kommenden Jahr unter 50 Milliarden Euro gedrückt werden. Kanzlerin Merkel unterstützt diesen Kurs ihres Finanzministers.
In der augenblicklichen Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Haushaltskonsolidierung und auf Steuervereinfachung.
In der Koalition gibt es auch andere Begehrlichkeiten. So will die FDP zwar Schulden abbauen, aber einen Teil des Geldes auch für Steuersenkungen einsetzen.
Wir wollen damit auch den Freiraum schaffen, dass wir steuerlich die Mitte entlasten.
Die Opposition lehnt dagegen Steuersenkungen ab.
Herr Schäuble muss hier den finanzpolitischen Kurs halten, den er bisher hatte, nämlich den Schuldenabbau voranzutreiben.
Wir brauchen eine solide Einnahmebasis des Staates und wir haben keinen Platz für Steuersenkungen.
Sollten die Prognosen der Steuerschätzer eintreffen, dann könnten 2012 die Steuereinnahmen wieder die Höhe erreichen, die sie vor Beginn der Finanzkrise 2008 hatten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Regierung aufgefordert, die Steuermehreinnahmen für die Ärmsten in der Gesellschaft zu nutzen. DGB-Chef Sommer verlangte von der Koalition, Streichungen bei Sozialleistungen für Hartz-IV-Empfänger zurückzunehmen. Er kritisierte, Deutschland steuere immer stärker in eine soziale Schieflage. Das Regierungsbündnis unter Kanzlerin Merkel mache sich zum Helfershelfer von Reichen, Unternehmen und Besitzenden. Ein schwerer Triebwerksschaden hat einen Riesen-Airbus kurz nach dem Start in Singapur zur Umkehr gezwungen. Die mehr als 450 Menschen an Bord des A380 kamen mit dem Schrecken davon. Die Maschine der australischen Fluggesellschaft Qantas kehrte sicher zum Startflughafen zurück. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Sydney in Australien. Plötzlich versagte eines der 4 Triebwerke. Teile der Verkleidung fielen auf die Insel Batam.
Brandspuren und verbogenes Metall. Erst nach der Landung in Singapur wird der ganze Schaden sichtbar am Airbus A380 von Qantas. Kurz nach dem Start Richtung Sydney hatten sich Teile an einem der Triebwerke gelöst und ein Loch in die Tragfläche gerissen. Die Passagiere von UF32 zeigen sich erleichtert, davongekommen zu sein. Wir hatten viel Glück, wenn die Triebwerksteile den Tank aufgerissen hätten, wäre das wohl schlimmer ausgegangen. Aufnahmen aus der Kabine des A380 gefilmt von einem Passagier. In der Mitte der Tragfläche ist das Loch deutlich zu erkennen. Unser Flugzeug fliegt stabil, so der Pilot aus dem Cockpit. Wir müssen nur noch ein wenig Kerosin ablassen für die Landung. Auch von der indonesischen Insel Batam aus verfolgen viele den Flug des A380. Die Menschen hier waren von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Dann fielen Flugzeugteile vom Himmel. So dachten einige zuerst, es habe einen Absturz gegeben. Der Vorfall mit dem Vorzeigeflugzeug, unklar bleibt, wie es dazu kommen konnte. Qantas geht vorsorglich auf Nummer sicher.
Wir haben entschieden, alle A380-Flüge auszusetzen, und zwar so lange, bis klar ist, was genau passiert ist. Der ganze Stolz von Qantas. In Sydney rollen die Maschinen erst einmal in den Hangar, nicht auf die Startbahn. Auch Singapore Airlines setzt die Flüge mit dem A380 vorübergehend aus.
Lufthansa, Air France, KLM und Emirates wollen ihre Flugzeuge vom Typ A380 vorerst weiterfliegen lassen. In Frankfurt am Main landeten heute zwei A380 Lufthansa-Maschinen. Die Passagiere für den Flug nach Johannesburg wurden am Abend kurzfristig auf einen anderen Flugzeugtyp umgebucht. Neben einem Routinecheck, der nach jedem Langstreckenflug vorgesehen ist, sind zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt worden. Dies hatte der Triebwerkhersteller Rolls-Royce umgehend nach dem Vorfall in Singapur empfohlen.
Die ehemaligen Feinde aus dem Jugoslawienkrieg, Serbien und Kroatien, haben sich ein weiteres Stück angenähert. Der serbische Präsident Tadic besuchte heute das kroatische Vukovar und bat um Entschuldigung für eine von Serben begangene Gräueltat. 1991 hatten Milizen und reguläre Truppen bei Vukovar ein Massaker verübt. Sie ermordeten mehr als 200 Menschen, die sich in ein Krankenhaus geflüchtet hatten.
Die ehemalige Schweinefarm Ovčara bei Vukovar. Hier sind vor 19 Jahren ihre Liebsten von serbischen Soldaten und Paramilitärs ermordet und in einem Massengrab verscharrt worden. Heute hörten die Angehörigen erstmals eine offizielle Bitte um Verzeihung. Vom serbischen Präsidenten Tadic, der auf Einladung seines kroatischen Amtskollegen Josipovic nach Ostkroatien gekommen war, also an den Ort des ersten serbischen Massakers während der Balkankriege. Im Herbst 1991 belagerte die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee 3 Monate lang Vukovar, machte die ehemals multiethnische Barockstadt dem Erdboden gleich. Es war heute also ein schwerer Gang für Tadic, der persönlich nie in Kriegshandlungen verwickelt war. Seine Verbeugung vor den Opfern wollten deren Angehörige nicht sehen. Sie hatten sich demonstrativ zum Gebet umgedreht. Ich bin hier, um den Opfern Ehre zu erweisen und mich zu entschuldigen und eine Möglichkeit für Serbien und Kroatien zu schaffen, ein neues Kapitel in der Geschichte aufzuschlagen. Der kroatische Präsident Josipovic erklärte, ich hoffe, dass wir nun so bald wie möglich das Schicksal der Kroaten klären können, die seit dem Krieg vermisst werden. Die Spuren des Krieges, 19 Jahre danach, in Vukovar noch immer unübersehbar. Serbien will sich jetzt am Wiederaufbau beteiligen. Auch die EU drängt auf eine Versöhnung beider Länder. Ist doch eine schöne Geste, dass Tadic heute gekommen ist. Und es wurde auch Zeit. Deutschland hat sich doch auch mit der ganzen Welt wieder versöhnt. Wir müssen das irgendwann auch schaffen. Auch weil die beiden Länder so nah sind. Vukovar liegt an der Donau, drüben auf der anderen Seite ist Serbien.
Nach den Wahlen zum US-Kongress ist das Regieren für Präsident Obama schwieriger geworden. Er muss Kompromisse mit den Republikanern finden und hat dafür zu einem ersten Treffen eingeladen. Am 18. November will er sich mit den Führern von Republikanern und Demokraten zusammensetzen. Bei den Wahlen hatten die Republikaner das Repräsentantenhaus für sich gewinnen können. Im Senat behaupteten die Demokraten eine knappe Mehrheit.
Was nun, fragen Zeitungen und Bürger. Die meisten befürchten, dass sich in Washington nun erstmal kaum noch was bewegt. Stillstand also. Am Morgen kündigt Obama Gespräche mit den Republikanern an. Wir müssen den Unternehmen Steuersicherheit geben, ebenso wie den Familien, sagt er. Beides sei nötig, damit die Wirtschaft sich erhole. Fachleute rechnen nun damit, dass Obama von der geplanten Reichensteuer abrückt. Auch beim Streitthema Gesundheitsreform hat er Entgegenkommen angedeutet. Die Republikaner drohen, alle Gelder dafür zu blockieren. Andererseits räumen sie ein, es sei aussichtslos, alles Mögliche zurückdrehen zu wollen, solange der Präsident dagegen Veto einlegen könne. Auch auf die Außenpolitik ging Obama ein, wo er Gemeinsamkeiten sehe. Der Start-Abrüstungsvertrag mit Russland etwa sei kein demokratisches oder republikanisches Abkommen, sondern eines für Amerikas Sicherheit. Er hoffe, es ohne Vorbehalte zu verabschieden.
Obama hat den Senat nun aufgefordert, dem Vertrag noch bis zum Jahresende zuzustimmen. Das heißt, noch bevor dort im Januar beide Parteien fast gleich stark vertreten sind. Ob das gelingt oder nun auch zum Zankapfel wird, ist offen.
Die Verhandlungen von WestLB und BayernLB über eine Fusion sind gescheitert. Die BayernLB brach die Gespräche heute ab. Sie sieht in einem Zusammenschluss keinen wirtschaftlichen Vorteil. Damit steht die WestLB vor einer ungewissen Zukunft. Beide Landesbanken sind angeschlagen und mussten während der Finanzkrise mit Steuergeldern gestützt werden. Das Scheitern der Fusionsgespräche ist ein herber Rückschlag für die geplante Neuordnung der deutschen Landesbanken.
Zünftig wird am Abend die deutschlandweit einzige Filiale der Bayern LB außerhalb von Bayern eröffnet, in Düsseldorf. Ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen, möchte man sagen. Denn ebenfalls heute teilte die Bayern LB mit, ein Zusammenschluss mit der West LB ist nicht mehr gewollt. Die bisherige Prüfung habe zu keinem befriedigenden betriebswirtschaftlichen Ergebnis geführt. Die West LB nennt das eine vertane Chance.
Wir waren noch gar nicht in den vertiefenden Gesprächen, um Details zu analysieren. Von daher bedauern wir jetzt diesen Abbruch seitens des Vorstandes der Bayern LB.
Eigentümer der Landesbanken sind in der Regel die Bundesländer und regionale Sparkassen. Staatliche Garantien gaben ihnen lange eine Sonderrolle. Dadurch konnten sie zu besseren Konditionen Kredite vergeben, zum Beispiel um die Wirtschaft zu fördern. Durch Spekulation und Missmanagement gerieten viele Landesbanken aber in eine bedrohliche Situation. Auch WestLB und BayernLB. Sie sind zwei der großen Landesbanken. Dass es in Deutschland zu viele Landesbanken gibt, darüber herrscht breiter Konsens. Eine greifbare Lösung sehen Bankenexperten aber nicht.
Eigentlich müssten sich alle Landesbanken und auch die Landesregierung zusammensetzen und ein gemeinsames Konzept überlegen, wie eine Landesbank oder vielleicht auch zwei oder drei Landesbanken aussehen könnten. Und dann müsste man sich überlegen, wie man da hinkommt. Aber das würde bedeuten, dass jeder über seinen Schatten springen müsste, jeder auch Einfluss verlieren würde. Und dazu ist offensichtlich keiner bereit.
Die WestLB braucht aber bis Ende 2011 neue Eigentümer. Nur unter dieser Bedingung hatte die EU staatliche Rettungsgelder genehmigt. Die WestLB prüft nun die Fusion mit anderen Landesbanken und parallel einen Verkauf der Bank.
Die Hamburger Sparkasse hat jahrelang psychologische Profile ihrer Kunden erstellt. Nach Recherchen von NDR Info sollten damit in Beratungsgesprächen Aktien oder Versicherungen gezielter verkauft werden. Die Kunden hätten nicht gewusst, dass sie in Kategorien wie etwa Abenteurer oder Genießer eingeteilt worden seien. Die HASPA reagierte heute, die Praxis sei gestoppt. Alle gewonnenen Informationen sollten gelöscht werden. Die größte deutsche Sparkasse teilte mit, sie habe die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen wollen.
In Stuttgart sind die Vermittlungsgespräche über den umstrittenen Bahnhofsumbau fortgesetzt worden. Gegner und Befürworter des milliardenschweren Projekts Stuttgart 21 debattierten heute vor allem über die geplante Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Vertreter der Bahn nannten die Trasse unverzichtbar. Die Kritiker setzten dagegen, die Strecke sei für den Güterverkehr ungeeignet und zu teuer. Der Vermittler, der CDU-Politiker Geißler, warnte vor voreiligen Bewertungen. Ein Resümee werde erst am Ende der Schlichtungsgespräche gezogen. Zum ersten Mal seit 75 Jahren ist in Deutschland wieder eine Frau zur Rabbinerin ausgebildet und geweiht worden. Die gebürtige Ukrainerin Alina Treiger wird die jüdischen Gemeinden Oldenburg und Delmenhorst betreuen. An der Organisation nahm auch Bundespräsident Wulff teil. In der Synagoge in Berlin-Charlottenburg war 1935 auch die erste Rabbinerin in Deutschland geweiht worden. Regina Jonas kam im September 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau um. Nach dem Erdfall im thüringischen Schmalkalden sind heute die ersten Kiesladungen in den Krater geschüttet worden. Ein Spezialbagger kippte bisher mehr als 1000 Tonnen Kies in das 20 Meter tiefe Loch. Fachleute schätzen, dass insgesamt weniger als 30.000 Tonnen Material benötigt werden. Die Arbeiten sollen in den nächsten 7 Tagen abgeschlossen sein. Im Boden wird ein Frühwarnsystem installiert, welches mögliche Erdbewegungen meldet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. November.
Zwischen tiefem Luftdruck über Nordeuropa und hohem über Südeuropa fließt noch sehr milde Luft zu uns. Übermorgen wird es dann von Norden deutlich kälter. Heute Nacht fällt im Norden teilweise kräftiger Regen, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und nur vereinzelt ein paar Tropfen. Südlich von Mosel und Main bleibt es morgen weitgehend trocken und neben dichteren Wolken gibt's gebietsweise auch längere Zeit Sonnenschein, vor allem Richtung Alpen. Im Norden meist stark bewölkt, hier und da regnet es in Küstennähe nur einzelne Schauer. In der Mitte und im Norden heute Nacht stürmische Böen, an der See Sturmböen, auf den Bergen zum Teil schwere Sturmböen, in den Hochlagen von Harz und Erzgebirge auch orkanartige Böen, morgen lässt der Südwestwind langsam nach. In der Nacht milde 9 bis 14, am Alpenrand nur 4 Grad, morgen 11 Grad im Regen bis 18 bei Sonnenschein. Am Samstag verlagern sich die teilweise kräftigen Regenfälle nach Süden, zwischen Donau und Alpen noch meist trocken und zum Teil freundlich. Ab Sonntag meist nur noch einstellige Temperaturen und im Bergland verwandelt sich der Regen zunehmend in Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Darin, wohin mit den Steuermehreinnahmen? Tom Buro im Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und wer hat das Zeug zum Kanzler? Die Kandidatenfrage im ARD-Deutschland-Trend.